Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und dazwischen kam das Herz der Lilie. Das ist ein absolutes Herzensprojekt. Dazu wird sie gleich mehr erzählen. Ich würde sagen, ich übergebe dir einfach das Wort. Herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Hallo Leipzig. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich wieder eingeladen wurde und ich habe mir überlegt, als Dankeschön bereite ich euch heute ein richtiges Kopfkino. Was gehört zu jedem guten Kinoprogramm dazu? Popcorn. Und ich habe euch Popcorn mitgebracht. Jetzt ist es leider so, hier sind so viele Leute und leider ist mein Koffer mittlerweile so klein durch den riesen Kulturbeutel. Weil, die reife Haut ab 40. Und deswegen würde ich euch einfach bitten, verteilt so gut wie möglich und hier vorne vielleicht sich ein bisschen zurückhalten, damit da hinten die... Ich sehe nämlich, die brauchen noch keine reife Haut für 40 Cremes. Okay, dankeschön. Also, Kopfkino. Ich werde ja immer wieder gefragt, wie kamen Sie auf die Idee zu diesem Buch? Und ich bin ganz ehrlich, die Antwort auf die Frage ist mir noch nie so schwer gefallen wie zur Lilie, weil ich die ersten Szenen dazu mit 15 geschrieben habe. Ich bin mittlerweile 42, das heißt also, zwischen der Idee von einem Buch und dem gedruckten Band liegen 27 Jahre. Cremes für die reife Haut, ist nicht gelogen. In diesen 27 Jahren habe ich natürlich vieles vergessen. Manches wollte ich vergessen, wie den Franzosen Flirt Manu. Und dann ist mir aber doch wieder eingefallen, es begann alles mit einem Buch. Und zwar habe ich im Alter von 13 Jahren die Angelique-Reihe entdeckt. Kennt ihr das? Habt ihr ein Buch, das euch so mitnimmt? Tagelang nicht loslässt, dass ihr mit den Figuren mitfühlt, mitlacht, mitweint, dass ihr Szenen immer und immer wieder lesen müsst aus diesem Buch, dass er euch in gewissen Situationen fragt, wie hätte die Figur aus dem Buch darauf reagiert? Wenn ihr das wisst, dann wisst ihr genau, wie es mir im zarten Alter von 13 mit Angelique erging. Und dann kam ich nach Versailles. War schon mal jemand von euch in Versailles? Hände hoch? Ja. Kennt ihr ein größeres Schloss? Ein prachtvolleres? Ich auch nicht. Und ich habe in 14 Tagen Loire-Urlaub 24 Schlösser besichtigt. Ich war in Hampton Court, ich war im Windsor, ich war vor dem Buckingham Palace. Ich bezahle keine 40 Pfund Eintritt. Aber ich besuche jedes Jahr die Burg Eltz, die Reichsburg in Cochem, Kurfürstliches Schloss in Trier, Bad Berchtrich. Alles, was so in meiner Umgebung ist, das gehe ich mir jedes Jahr anschauen. Das heißt also, ich habe ein paar Vergleiche. Aber kein Schloss hat mich so beeindruckt wie Versailles. Und dann kam ich von diesem Schulausflug nach Hause und fiel vom Pferd. Und genau das geschieht auch meiner Protagonistin Julia. Und das war auch die Geburtsstunde der Lilie, von Das Herz der Lilie. Damit endet allerdings jedwede Ähnlichkeit, weil ich musste zum Knochenflicker und mir meine Gräten wieder einrenken lassen. Und Julia steht vor Ludwig dem 14. Und genau da setze ich jetzt an, die erste Zeit in Versailles. Ich habe das ganze Buch ein bisschen anschaulich gemacht durch Briefe von Madame de Sévigné. Madame de Sévigné war eine Hofdame bei Ludwig dem 14. Und sie hat regelmäßig ihre Tochter in der Provence über den Klatsch und Tratsch bei Hofe unterrichtet. Heute wäre die garantiert eine Reporterin bei der Gala oder bei der Bunte. Und ich beginne jetzt mit einem solchen Brief, um euch mitzunehmen. Ihr dürft die Augen schließen und euch wegtragen lassen. Und Schnarcher dürfen geweckt werden. Madame de Sévigné, Versailles, an Madame de Grignon, Provence. Meine liebste Tochter, ich bin frisch erholt von meiner Kur in Vichy in Versailles angelangt und ihr werdet nicht glauben, was für abwechslungsreiche Unterhaltungen hier geboten werden. Der Maître de Plaisir hätte sich niemals ausdenken können, was sich vergangenen Mittwoch in Versailles während der Jagd ereignete. Der König, der wie immer vorwegritt, war überaus erfolgreich. Wenngleich nicht mit dem Keiler, den er verfolgte. Seine Trophäe entsprang vielmehr der Gattung der Kuriositäten. Es handelte sich um eine junge Frau. Nichts Besonderes in der Jagdgesellschaft, werdet ihr denken, aber sie saß wie ein Mann auf dem Pferd. Ein Bein auf jeder Seite und in Hosen, ja ganz recht, eng anliegende Hosen. Sie sprach kein Französisch, sondern Deutsch und niemand von uns konnte sagen, ob und wenn ja wie sie mit unserem König gesprochen hatte. Bei dem Mädchen handelt es sich zweifelsfrei um keinen Höfling. Ihre Natürlichkeit und die arglose Haltung entspringen keinesfalls der strengen Schulung adliger Töchter. Das ist sehr erfrischend. Zumindest unseren Monarchen hat sie stark beeindruckt, denn er übergab sie in die Obhut des Grafen von Montsouvent, damit dieser sie unterrichte. Ihr habt Montsouvent bei eurem letzten Besuch bei mir kennengelernt und ihn für sehr attraktiv befunden. Das ist er mehr denn je, würde ich meinen, wenngleich er der distinguierteste und zugleich undurchsichtigste Edelmann in ganz Frankreich ist. Der König vertraut ihm, die Königin betet ihn an und alle Damen versuchen, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Aufgewacht. Ein seltsamer Traum. Es hatte alles so echt gewirkt. Die Kostüme, die Perücken, die Gerüche, teilweise sehr unhygienisch, vor allem im Hof. Das Schloss und der Geschmack des Essens. Der Fasan war hervorragend gewesen. Ob sie ihre Mutter einmal bitten könnte, einen Fasan zuzubereiten? Sie musste den Wecker überhört haben, denn ihre Mutter klopfte bereits an die Tür. »Ich stehe schon auf«, rief sie noch schlaftrunken und warf die Bettdecke zurück. Ihr benebelter Blick fiel auf ihre nackten Beine. Keine Pyjama-Hose. Sie sah an sich herab. Sie trug nicht mehr als ein kurzes Hemd mit einem geklöppelten Spitzensatz am Dekolleté. Das ließ sie vollends wach werden. Seit wann schlief sie in einem solchen Hemdchen? »So sehr ich diesen Anblick auch genieße«, sagte da die unverwechselbare Stimme des Grafen von Montsouvent, »bedeckt ihr euch besser, denn der Lakai könnte sonst einen falschen Eindruck von eurer Anwesenheit in meinem Zimmer bekommen.« Vergnügt blinzelte er ihr zu, während sie sich mit einem Schrei hastig wieder unter die Decke flüchtete. Dann wandte er sich ab, öffnete die Tür, an der es in der Tat geklopft hatte, und nahm dem Diener das mit Speisen überhäufte Tablett ab. Julia roch Kaffeeduft und frisches Brot. Außerdem fühlte sie das gestickte Monogramm auf dem warmen Laken. Dann schlug sie sich fest auf die Wange. Es klatschte, schließlich brannte es. Und als sie die Augen öffnete, sah sie dem in Kniehosen und einer langen Weste gekleideten Grafen in die Augen. »Ihr habt eine sehr eigenartige Weise, euch aufzuwecken«, sagte Montsouvent und wieder durchdrang seine Stimme sämtliche Schichten ihrer Haut. Julia kam zu der kläglichen Einsicht, dass der Traum kein Traum war. Sie war in Versailles, in der Vergangenheit, im Jahr 1677 genau genommen, und ihre Wange brannte wie Feuer. »Wenn ihr möchtet, in der Badekammer stehen Wasser und Seife bereit. Das sollte euch endgültig aufwecken.« Er erhob sich und verschwand durch die Tür zum Korridor. Julia sprang schnell aus dem Bett, damit er sie nicht noch einmal in diesem Hemdchen sah. In der Badekammer, wie er es genannt hatte, lagen in einer Ecke sorgsam gefaltete Decken und ein Kissen. Hatte er etwa hier geschlafen und ihr sein Bett überlassen? Julia fragte sich, warum er nicht einfach in einem anderen Zimmer untergebracht hatte. Versailles war doch riesig. Naja, vielleicht noch nicht riesig, aber trotzdem war es groß. Julia sah sich um. Ein Eimer mit frischem Wasser, ein Lavabo, die Rasiersachen, noch feucht, Badewanne. Wo zum Teufel war die Toilette? Dann fiel ihr Blick auf den Lehnstuhl. Er hatte, wie es schien, ein Fach unter dem Sitz. Sie hob den Ledersitz. Ein Toilettenstuhl. Oh mein Gott! Das war kein Traum, das war ein Albtraum. Julia schrie. Sofort wurde die Tür aufgestoßen und der Graf stürmte mit gezücktem Degen herein. Julia ließ erschrocken den Ledersitz fallen. Montsouvent sah sich sorgfältig um, dann ließ er den Degen sinken. Was war es? Eine Maus oder eine Spinne? Fragte er. Das ist kein Traum, richtig? Rief Julia noch immer außer sich. Ich bin in Versailles, richtig? Im Jahr 1677, stimmt's? Seid ihr immer noch nicht wach? Soll ich euch dabei behilflich sein? Er deutete mit hochgezogenen Brauen auf den Wassereimer. Julia hatte die dumpfe Vermutung, er würde ernst machen. Dabei brauchte sie ein paar Minuten, um das alles zu verdauen. Oder vielleicht eher ein paar Stunden, Tage, womöglich Jahre. Beeilt euch, wir müssen in einer Stunde der Frühmesse beiwohnen und anschließend wünscht der König euch zu sehen. Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch wecke, kommt ihr besser zu euch. Er schloss die Tür hinter sich und Julia atmete mehrmals tief ein und aus. Es war kein Traum. Sie war in der Vergangenheit gelandet. Sie sollte gleich Ludwig dem 14. gegenübertreten. Sie musste unbedingt einen Weg zurückfinden, in ihre Zeit, in ihr Dorf und überlegen, wie sie hier gelandet war. Aber bis dahin musste sie sich anpassen. Angeekelt und mit schwerem Herzen hob sie den Ledersitz des Toilettenstuhls. So, Julia passt sich nun unter Qualen in dieses Jahrhundert ein. Sie kann kein Französisch, als sie ankommt. Sie kennt die Etikette nicht, die ist sehr schwerwiegend. Sie kann nicht wirklich gut reiten. Und Etienne de Montsouvent ist ein sehr unnachgiebiger Lehrer, obwohl er nur 9 Jahre älter ist. Also ich habe mir das so vorgestellt, ich gehe im Moment montags zum Bauchbeine-Po-Kurs und spätestens Mittwoch kann ich keine Treppe mehr gehen. Dieses Gefühl hat Julia jetzt jeden Tag in den ersten Wochen. Aber auch das vergeht. Sie findet sich ein. Sie findet ein paar Freunde. Sie hat eine kleine Romanze. Und davon handelt ein sehr großer Teil von Band 1. Natürlich auch von den Fettnäpfchen, in die sie da teilweise tritt. Und doch schafft sie es dann, in die Intrigen bei Hofe verwickelt zu werden. Wer schon mal über das 17. Jahrhundert gegoogelt oder gebingt hat, der kommt an der Giftaffäre einfach nicht vorbei. Die Giftaffäre handelt davon, es war sehr schick, seinen nächsten reichen Anverwandten Gift zu verabreichen, um sie dann zu beerben. Weil das Leben bei Hofe war sehr teuer. Und die Giftmischer, die haben daraus ein richtig florierendes Geschäft gemacht. Und mit großen Show-Einlagen, Handlesen, Kristallkugel, Wahrsagen, allem drum und dran, aber vor allen Dingen mit schwarzen Messen. Und zu einer solchen schwarzen Messe sind Julia und Etienne jetzt geladen. Es wird ein Kelch rund gereicht, jeder muss was daraus trinken und dann werden auch ein paar Kräuter verbrannt. Und in dem Moment, wo die Hexe verkündet, dass jemand aus diesem Raum demnächst stirbt, findet Etienne, es reicht. Etienne erhob sich. Hoheit, ich danke euch für die Einladung, aber ich fühle mich nicht wohl und muss gehen. Er verneigte sich in Richtung der Grande Mademoiselle, umfasste Julias Ellbogen und zog sie von ihrem Stuhl. Julia zierte sich. Sie wollte hören, wie es weiterging. Doch Etienne schob sie unerbittlich weiter. Also knickste sie vor der Cousine des Königs und wurde schon hinausgezerrt. Was sollte das? Es wurde gerade richtig spannend und schon zieht er mich weg. Huch! Sie war über den Teppich gestolpert. Ich bitte euch, sagte Etienne unnachgiebig. Das war reiner Kokuspokus. Ich weiß, aber er war... Spannend hatte sie gerade schon genannt. Da musste es doch noch ein anderes Wort für geben. Wie war das doch gleich? Spannend, vollendete Etienne den Satz. Ich suchte nach was anderem. Hoppla! Ist der Boden hier nicht ganz eben? Julia krallte sich an Etienne fest, um nicht zu fallen. Oh Gott, Habt ihr etwa von dem Wein getrunken? Fragte Etienne und klang dabei leicht verzweifelt. Jo, ihr nicht? Der hat gut geschmeckt. Julia hielt sich vorsichtshalber weiter an ihm fest. Bei mir zu Hause darf man mit 16 schon Alkohol trinken. Und hier durfte ich wenigstens einmal Wein trinken. Ihr verbietet mir den ja immer.
Ihr fragt euch nicht ernsthaft, warum, oder?
Julia sah zu Etienne auf. Ihr wisst schon, dass ich kein kleines Mädchen mehr bin, klar? Sonst hätte ich nicht ganz so große Probleme mit dem Mieter. Sie hatten den Ausgang erreicht und Etienne winkte seinem Kutscher, der mit anderen Kutschern zusammensaß.
Wieso hättet ihr dann keine Probleme mit dem Mieter? Fragte Etienne und sah zu, wie der Kutscher sein Gespann zwischen den anderen herauslenkte.
Dann hätte ich keinen Busen und es würde nicht so drücken. Ehrlich, Etienne, ihr seid wirklich blind.
Zufrieden registrierte sie, dass er einen ausgiebigen Blick auf ihr Dekolleté warf.
Und ihr seid berauscht von dem Zusatz im Wein und dem verbrannten Cannabis.
Oh, machte Julia erstaunt. Wie cool. Ich bin high und es fühlt sich gar nicht mal so schlecht an.
Er half ihr ins Kutscheninnere und ließ sich ihr gegenüber nieder. Im Licht der Kutschenlaterne lag die von Narben gezeichnete Wange im Schatten. Nein, er hatte doch kaum Ähnlichkeit mit Alexandre. Etiennes Gesichtszüge waren viel männlicher. Und wenn er lachte, dann sah man die kleinen Grübchen neben seinen Mundwinkeln. Im Moment lachte er natürlich nicht. Die Fahrt vom Tuilerienpalast, wo die Comte Mademoiselle wohnte, bis zum Hotel de Montsauvon im Marais dauerte nicht lange um diese Uhrzeit. Vor allem war sie kurzweilig, weil die hübschen neuen Straßenlaternen, die Monsieur de la Reynie, der Polizeichef, überall hatte aufstellen lassen, Paris in ein warmes Licht tauchten.
»Die erleuchtete Stadt«, murmelte Julia. »Ist das nicht hübsch?«
»Noch viel hübscher wäre es, wenn mir nicht so ein Miesepeter gegenüber sitzen würde.«
»Ach, kommt schon, Etienne, lach doch mal. Es ist doch nichts Schlimmes geschehen bei der Grande Mademoiselle. Und ich habe die Etikette eingehalten, sie selber nicht.«
Seine Mundwinkel hoben sich ein winziges bisschen.
»Na bitte, geht doch.«
Julia lehnte sich zurück und betrachtete ihn weiter. High sein war ein wirklich gutes Gefühl. Der Schleier vor ihren Augen war weg, seit sie den Salon verlassen hatten, und ihre Sinne waren übersensibilisiert. Sie sah alles viel klarer, die Kontraste waren deutlicher.
»Ihr seht echt gut aus«, sagte sie und kniff ein wenig die Augen zusammen, als könne sie dadurch auch die im Schatten liegende Seite seines Gesichts erkennen. »Eigentlich seht ihr besser aus als euer Bruder. Ich kann die Lütre verstehen, wenn sie in euch verschossen ist. In meiner Zeit hätten sämtliche Mädchen euer Poster an der Wand hängen.«
»Die Kräuter im Wein waren wohl sehr stark«, sagte Etienne immer noch lächelnd.
»Vermutlich«, gab Julia zu. »Würdet ihr mir einen Gefallen tun?«
»Kommt darauf an, welchen.«
Er saß jetzt recht entspannt ihr gegenüber und schien ziemlich gut gelaunt. Vermutlich, weil sie den Abend ohne größeren Katastrophen hinter sich gebracht hatten. Etienne rührte sich nicht. Julia vermutete, die Bitte war dann doch eine Idee zu weit gegangen. Aber dann beugte er sich vor, knüpfte eine Schleife an ihrem Kleid los und band sich die Haare zurück.
»Zufrieden?«, fragte er.
»Wow«,
sagte Julia.
Henry Cavill konnte einpacken neben ihm.
»Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wir sind da.«
Etienne öffnete die Tür und half Julia aus der Kutsche. Sie stolperte über den Saum ihrer Röcke, und fiel ihm in die Arme. Sofort umfing sie wieder dieser exotische Duft, der in seinem Rasierwasser war. Sein Gesicht war ganz dicht vor ihrem und sie erinnerte sich an das letzte Mal, als sie beide die Voisins gewesen hatten. Im Louvre, in diesem Gang, und kurz davor hatte Etienne sie geküsst, damit sie nicht erkannt wurden. Blöderweise war sie so aufgeregt gewesen, sie wusste gar nicht mehr, wie er geküsst hatte. Seine Arme um ihre Mitte und so dicht an ihn geschmiegt, das fühlte sich jedenfalls verdammt gut an.
»Würdet ihr mich küssen?«, fragte sie und streckte ihm auffordernd das Gesicht entgegen.
Sofort wurde sie auf ihre eigenen Füße gestellt und Etienne ging auf Abstand.
»Julia, ihr seid berauscht und wisst nicht mehr, was ihr sagt.«
Er ließ sie los und ging ins Haus. Julia folgte ihm betreten. Nun ja, vielleicht war sie damit wirklich zu weit gegangen. Oder der Wein hatte Mundgeruch verursacht.
Oh, verflixt, nicht mal Pfefferminzbonbons gab's hier. Oder ob er sie dann geküsst hätte, war mehr als fraglich. Etienne war einfach zu ernst. Nino hatte recht, mit Alexandre konnte man mehr Spaß haben. Und trotzdem würde sie Etienne jederzeit seinem Bruder vorziehen. So, jetzt weiß ich...
Hier bin ich nochmal. Vielen Dank für die schöne Lesung, liebe Sandra.
Dankeschön.
Wir sind jetzt auch schon fast durch mit der Zeit. Ich weiß aber, dass du uns nicht ohne den richtigen Cliffhanger gehen lassen willst. Deswegen, bevor wir hier gleich um die Ecke zum Signieren warten, gib's uns nochmal.
Okay. Dann noch einen ganz kurzen... Ja. Also, ich habe die Giftaffäre gerade erwähnt. Und tatsächlich stirbt jemand. Und das Gift hatte in Julias Bett gelegen. Aber auch im 17. Jahrhundert und vor allen Dingen am Hof des Königs heißt es, the show must go on. Und so nimmt Julia an einer Jagd teil, ob sie will oder nicht. Und der König duldet keine Widerrede, vor allem gegen keine Absagen zu seinen Einladungen. So. Angélique war ungewohnt gut gelaunt. Sie ging Julia ziemlich auf die Nerven mit ihrem Lachen und den zotigen Witzen, die sie zum Besten gab. Dummerweise blieb sie auch noch ständig in Julias Nähe. Die anderen scharten sich eher um den König, aber Julia war mitten in der Meute drin und sie hatte nicht vor, der Jagd wirklich beizuwohnen. Sie wollte sich verdünnisieren, sobald das Halali geblasen wurde. Vorzugsweise in die linke Waldhälfte von Versailles, wo sie auch aus ihrer Zeit hierher katapultiert worden war. Vielleicht hatte sie ja heute Glück. Schließlich hatte sie damals die Jagd des Königs gestört. Dann würde sie sie nie wieder stören oder erleben müssen. Dieses Zeitalter war ihr verleidet und ihr Heimweg größer denn je. Seit Sophies Tod vor einer Woche hatte sie nicht mehr richtig geschlafen. »Es geht los«, jubelte Angélique und stieß Julia an. Sie lenkte ihr Pferd neben das von Julia und sorgte dafür, dass beide losbrechten. Julia seufzte und rief sich in Erinnerung, dass Angélique Sophie nicht gekannt hatte. Niemand aus dieser Gesellschaft hatte ihre Zofe gekannt. Niemand sprach sein Mitgefühl aus. Dienstboten kamen und gingen, so war das nun mal. »Wollen wir ein kleines Wettrennen veranstalten?« rief Angélique ihr über den Kopf des Pferdes zu. »Wer zuerst dort vorn bei den beiden Eichen ist? Mal sehen, ob ihr durchkommt.« »Eichen?« Julia wurde schlagartig wach und sah die in die angegebene Richtung. »Tatsächlich Eichen. Die Zwillingseichen, die bei ihrer Ankunft dort gestanden hatten. Und Blumen. Da waren die blau-weißen Lilien. Diese ungewöhnlichen Blumen, die ihr aufgefallen waren, als sie von dem Wildschwein durch die Eichen gejagt worden war.« Angélique spornte ihr Pferd an und auch Julia hatte jetzt die Hoffnung gepackt. Sie beugte sich vor, ließ Isobel eine Hecke überspringen, der Angélique auswich. »Mein Hut«, hörte sie sie lachend rufen. Aber Julia drehte sich nicht um. Sie hatte nur ein Ziel. Die Zwillingseichen erreichen und zwischen ihnen durchkommen. So schnell wie möglich. Noch ein paar Meter. Höchstens 30. Julia spornte Isobel an. »Schneller, Pferd«, dachte sie, »schneller. 20 Meter.« Neben ihr tauchte der Kopf von Angéliques Pferd auf. Sie holte auf. 10 Meter. Julia beugte sich noch weiter vor. Sie stand förmlich im Sattel, sofern das im Damensattel möglich war. Nur noch wenige Meter. Die ersten Lilien hatte sie erreicht. Da gab Angélique Julias Pferd einen kleinen Klaps mit der Reitgerte. Und ob Julia jetzt dahin zurückkommt, in ihre Zeit, müsst ihr selber herausfinden. Dankeschön.
Vielen lieben Dank, Sandra.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.